der Aufstieg der AfD. Warum die Brandmauer die radikale Rechte nicht stoppt. Als der Bundestag am Mittwoch den Haushaltsplan debattierte, da trat als erste die Co-Vorsitzende der AfD ans Rednerpult, um mit der Bundesregierung in der Generaldebatte abzurechnen. Das ist das Privileg der stärksten Oppositionspartei. Dass die AfD das einmal werden würde, damit haben wohl selbst ihre Gründer 2013 nicht gerechnet. Um den schier unaufhaltsamen Aufstieg der AfD geht es im Gespräch mit Justus Bender. Der Journalist hat die Partei für die Frankfurter Allgemeine Zeitung von Anfang an beobachtet. Guten Tag, Herr Bender.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Bender, Sie haben sich schon für die AfD interessiert, als Sie von einer Handvoll nationalliberaler Eurokritiker gegründet und als Exotenpartei weitgehend belächelt wurde. Heute ist genau diese AfD fester Bestandteil der deutschen politischen Landschaft. Ist die Partei sich trotzdem treu geblieben?
Ich denke schon, dass die Mechanismen, die ganz zu Anfangs schon gewirkt haben, um die Partei dann bekannt zu machen und größer zu machen, dass das immer noch die gleichen sind, dass diese Lust am Tabubruch, auch die Gefühle, die damit einhergehen, dass man sich stark fühlt, auch unangreifbar, dass man etwas tut, dass andere sich nicht trauen, dass man eine Wahrheit aus seiner Sicht formuliert, die andere unter dem Deckel halten angeblich und so. Ich glaube, das sind schon immer die gleichen Dinge, auch wenn wir es natürlich im Rückblick damals mit einer Partei zu tun hatten, die überhaupt nicht rechtsextrem war. Das waren Eurokritiker, waren viele Volkswirtschaftsprofessoren und so weiter. Ne? Aber die hatten schon so diesen Drang und diesen Mechanismus.
Sie haben 2017 eines der ersten Bücher über die AfD vorgelegt und jetzt ist das in einer aktualisierten und erweiterten Neuauflage erschienen. Wie hat die Partei sich in diesen 8 Jahren denn verändert?
Ja, sie hat sich einerseits mehrfach gehäutet, natürlich auch einfach, was die Personen angeht. Da sind tausende Menschen ausgetreten. Die gesamte Führungsspitze bis auf einige wenige hat sich erneuert. Aber was eben gleich geblieben ist, ist diese Unfähigkeit der Partei, Extremisten irgendwie Paroli zu bieten. Also das wurde immer mal versucht, auch deswegen gab es diese Häutung. Da hat dann eine Parteiführung gesagt, wir schließen jetzt Björn Höcke aus oder wir streifen den gesamten Flügel, so hieß dann der radikale Parteiflügel, den streifen wir einfach ab. Und das hat alles nicht funktioniert. Das heißt, wir haben es mit einer Partei zu tun, die letztlich kein Immunsystem hat, wenn man es so nennen will. Und die sich ja auch in eine grundsätzlich andere Richtung entwickelt als andere Rechtspopulisten in Europa. Wir haben ja in Frankreich und Italien Rechtspopulisten, die kommen aus der Radikalität und werden immer staatstragender und bemühen sich um eine Seriosität und auch um ein Verantwortungsbewusstsein. Und die AfD ist ja in genau der umgekehrten Richtung unterwegs. Und das zeichnet sie wirklich aus. Das macht sie besonders auch im europäischen Vergleich.
Das geht so weit, dass die AfD heute vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird, also als eine Gefahr für die Demokratie. War das denn anfangs absehbar? Also ist das wirklich in deren DNA angelegt gewesen?
Also ich habe das mal nachgeschaut. Ich habe damals einen der ersten Artikel von meiner Seite aus geschrieben über die AfD und das waren Gespräche, die ich geführt hatte mit NPD-Politikern. Ich war nämlich auch für die NPD-Berichterstattung zuständig und die hatten mir gesagt, unsere Leute gehen da jetzt rein in die AfD. Und dann habe ich gefragt, ja, was meinen Sie denn? Geht jetzt Ihr stellvertretender Bundesvorsitzender, stellt jetzt einen Mitgliedsantrag oder wie? Da meinen die, nein, nein, nicht unsere Mitglieder, sondern unser Milieu, unsere Leute, unser rechtsextremes Publikum. Da habe ich damals mit Bernd Lucke drüber gesprochen, der war damals AfD-Bundesvorsitzender und der hat nur gelacht und hat gesagt, was für ein Blödsinn, was für eine Behauptung der NPD. Und wenn wir das im Rückblick uns nochmal vergegenwärtigen, dann war das eben nicht ganz falsch. Es sind offensichtlich Rechtsextreme reingegangen und sie waren auch von Anfang an da. Und wir können es einfach an Björn Höcke festmachen, der ist ja nicht erst seit gestern thüringischer Landesvorsitzender und eine der prägenden Figuren, sondern der war ja von Anfang an dabei. War das also ein Problem, das sehr früh angelegt war, auch wenn die Partei dann noch einen weiten Weg vor sich hatte.
Also keine Immunisierung gegen Radikalisierung. War das eine ideologische Entwicklung?
Ja, ich denke, es war eine, ja, so ideologisch in jedem Fall. Ich weiß nur nicht, ob die Motivation für diese Entwicklung jetzt wirklich eine intellektuelle Beschäftigung war oder eine absichtsvolle Radikalisierung, dass da jemand war, der das immer vorantrieb und andere verführt hat, sondern das ist eher ein Mechanismus, finde ich, in der Partei, dass es Menschen gibt, die besonders radikal sprechen, wie es die ja überall gibt, und dass man auf die immer ihre Aufmerksamkeit gelegt hat und dass man gleichzeitig unfähig war, denen den Mund zu verbieten, einfach nur im Sinne von, mein Lieber, das entspricht nicht unserer Partei, Linie, kannst du bitte aufhören oder die Partei verlassen? Das konnte man nicht. Das heißt, man war dem immer ausgeliefert, dass besonders radikale Stimmen die Agenda bestimmen. Und das ist bis heute so, das war im Europawahlkampf 2024, hatten wir einen Spitzenkandidaten namens Maximilian Krah, der dann gesagt hat, nicht alle in der Waffen-SS waren schlimme Finger. Wir hatten andere Bundestagsabgeordnete, die gesagt haben, ich bin das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus und so. Und so ist die AfD letztlich auch auf tragische Weise, wenn man die Gemäßigten da sieht in der Partei, dem ausgeliefert und schafft es nicht, irgendetwas dagegen zu tun.
Nun hat die AfD sich also über die Jahre politisch radikalisiert und zugleich ist sie aber auch gesellschaftlich anschlussfähig geworden. Wie hat sie das geschafft?
Ja, ich würde, also das ist einfach eine Verschiebung unserer Normen in der Gesellschaft. Wir hätten, wenn wir eine AfD gehabt hätten 2014, die das fordert, was sie heute fordert, dann hätte die deutsche Öffentlichkeit gesagt, das ist eine zweite NPD, das brauchen wir nicht oder das ist überhaupt nicht attraktiv, sondern es wurde erst dadurch attraktiv, dass man eben ganz organisch und scheibchenweise sich in diese Richtung entwickelte und das auch gar nicht absichtsvoll getan hat, sondern einfach, weil das so passiert ist. Und dann musste das natürlich auch immer wieder gesteigert werden. Man kann ja diesen Effekt, da ist jemand, der traut sich endlich mal auszusprechen, was die Linken alle sich nicht trauen und so weiter. Ne? Diesen Effekt, der nutzt sich ja ab. Man muss ihn immer wieder neu erfinden und neu durch eine neue Radikalität letztlich beleben. So ging das immer weiter. Also und jetzt sind wir wirklich an einem Punkt angekommen, wo es eben nicht mehr um konservative Positionen geht, sondern das ist klar extremistisch, das ist gegen die Menschenwürde gerichtet. Wenn man sich diese Aussagen anschaut, auch im Verfassungsschutzbericht, das ist gegen das Demokratieprinzip gerichtet, weil die AfD systematisch auch Wahlergebnisse schlecht macht und letztlich unterstellt, dass andere Parteien gar keine Legitimität haben. Also dann funktioniert nur Demokratie nicht, wenn die anderen nicht Legitimität haben. Also da ist sie jetzt wirklich an einem Punkt angekommen, wo es eng wird für sie.
Wo sie aber offensichtlich bei immer mehr Menschen andockt. Die Mitte der Gesellschaft ist nach rechts gerutscht und findet so etwas akzeptabel.
Absolut. Und die Mitte der Gesellschaft hat auch so ein bisschen das Gefühl verloren, wo ist eigentlich legitime rechte Politik? Rechte Politik ist ja genauso wie linke Politik in der Demokratie absolut geradezu wichtig, dass man alle Stimmen hat. Ne? Aber es ist das Gefühl verloren gegangen oder auch die Erkenntnis, dass Extremismus eben wirklich ein Problem ist. Ja? Und das wird immer mehr verlacht sozusagen. Also wenn man jemand sagt, aber bitteschön, die Partei ist gesichert rechtsextrem, dann sagen die Leute, ja gut, der Verfassungsschutz, das ist doch alles politisch gesteuert oder sagen, ich kann das nicht erkennen, die AfD ist doch einfach nur eine konservative Partei, was ist daran schlimm? Sozusagen da ist also auch das Bewusstsein verloren gegangen, das vorhanden war, als 1948 das Grundgesetz geschrieben wurde. Das wurde nämlich geschrieben in dem Geist, dass man eines mit ganz großer Sicherheit verhindern will und das ist die Machtergreifung einer rechtsextremen Partei in der Zukunft. Und jetzt sind wir eigentlich auf einem Weg, wo wir das ziemlich laufen lassen als Gesellschaft. Da ist eine rechtsextreme Partei und keiner tut was dagegen.
Wessen Versagen ist das denn? Der etablierten politischen Parteien oder der Fähigkeit, selber nachzudenken bei den Wählerinnen und Wählern? Wo sehen Sie es?
Also ich sage das jetzt nicht aus Angst, mich unbeliebt zu machen, sondern ich glaube wirklich, dass es etwas dass etwas Gesichtsloses ist, ein gesichtsloses Phänomen in der Gesellschaft. Wir haben einen unglaublichen Medienwandel, wir sind alle in unserer Informationsdichte abhängig von den sozialen Netzwerken. Wir haben eine ungeheure Emotionalisierung in diesen Netzwerken, wir haben irrationale Abläufe, wir haben Fake News und so langweilig diese Antwort ist, ist, weil alle nur noch mit den Augen rollen, wenn man sagt, das Internet ist schuld. Es ist wirklich der Grund und da hat sich wirklich viel verändert und die AfD ist so viel besser darin, in diesem Raum zu bestehen. Wir haben mittlerweile unter den unter 24-Jährigen ist es so, dass die Hälfte der unter 24-Jährigen in Deutschland entweder Linkspartei wählt oder AfD, weil diese Parteien der Ränder so viel besser sind im Raum der neuen Medien, eine emotionale Nähe herzustellen zum Volk, zwischen Volk und Volksvertretern. Und die etablierten anderen Parteien schaffen das nicht so. Die sind weiter beschäftigt mit so einer rationalen Politik der Problemlösung und man trifft sich zum Parteitag und denkt sich ein Konzept aus. Das ist ja alles wichtig und ich will das gar nicht schlecht machen, sondern anders funktioniert die Demokratie gar nicht. Aber was verloren gegangen ist, ist der unmittelbare Kontakt zum Wähler und das emotionale Vertrauensverhältnis zwischen Bürgern und Gewählten. Da ist wirklich was kaputt gegangen.
All diese Politiker, zivilgesellschaftliche Engagierte, die die AfD ja sehr früh als Gefahr für die freiheitliche Demokratie ausgemacht hatten und versucht hatten, ihr mit Appellen, Dialog, Abgrenzung zu begegnen, die waren einfach und sind immer noch auf dem falschen Pferd.
Das würde ich sagen. Und sie sind natürlich auf dem richtigen Pferd, wenn es darum geht, ihre eigenen Anhänger zu bespielen. Also es gibt sehr viele Wähler von CDU, SPD oder anderen, die natürlich rein an einer rationalen Problemlösung bestehender Probleme interessiert sind. Aber wir machen uns ja gerade Gedanken, wie erreichen wir AfD-Wähler und was treibt die eigentlich um? Und wir müssen doch seit 10 Jahren feststellen, dass diese ganzen rationalen Erwägungen und diese Widersprüchlichkeit der Positionen auch überhaupt nicht dazu führt, dass die Partei unter irgendetwas leidet. Also die nennen sich Patrioten und wanzen sich dann an Russland heran. Ja? Oder sie erzählen, das betrifft mich als Journalisten, sie erzählen von Lügenpresse und wenden sich dann Medien zu, die überhaupt keinen Journalismus machen, sondern einfach nur rechte Propaganda verbreiten. Also es gibt eine Vielzahl von Irrationalitäten und Widersprüchen in diesem Milieu. Und das ist eigentlich nur zu erklären, wenn man sagt, die primäre Ebene ist das Gefühl, ist die Emotion und eben nicht das rationale Ringen um Argumente.
Herr Bender, nun wird seit langem über eine Brandmauer der demokratischen Parteien gegenüber der AfD diskutiert, insbesondere in der Union, insbesondere in der CDU. Will die AfD überhaupt Bündnisse mit anderen Parteien? Sprich, will sie mal sowas werden wie regierungsfähig und so wie die anderen Parteien?
Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt welche in der AfD. Von mir aus sind es auch viele in der AfD, die das wollen und die das auch als Ziel haben und einem das auch sagen. Aber es gibt eben auch andere, die sagen, wir werden auf keinen Fall Juniorpartner einer CDU werden, zu deren Bekämpfung wir uns ja gegründet haben. Der Name Alternative für Deutschland war die Reaktion darauf, dass die CDU-Bundeskanzlerin meinte, es gäbe keine Alternative. Also in ihrem gesamten Wirken ist die AfD darauf aus, die CDU entweder zu dezimieren oder zu zerstören. Und das prägt natürlich diese Menschen und die haben keine Lust, sich von der CDU da irgendwie vorführen zu lassen. Und es gibt schon große Vorbehalte. Also wenn die CDU die Hand ergreifen würde, die angeblich immer ausgestreckt ist von Frau Weidel, so hat sie das immer behauptet, die Hand sei ausgestreckt für eine Koalition, dann würde es Grabenkämpfe geben in der AfD. Dann würde ich jetzt aber deshalb der CDU nicht raten, das mal auszuprobieren, denn in der CDU gäbe es auch Grabenkämpfe oder das wäre noch gelinde gesagt, es gäbe eine Spaltung der Partei mit Sicherheit zum jetzigen Zeitpunkt. Das Experiment könnte die CDU nicht wagen.
Aber Alice Weidel zum Beispiel behauptet, die Union würde die AfD aussperren. Warum tut sie das denn, wenn sie gar kein Bündnis will?
Es ist einfach ein Weg, um die CDU unter Druck zu setzen. Und für die AfD ist es, solange die CDU da nicht drauf eingehen kann, und das kann sie ja nicht, es ist eine relativ bequeme Position und man kann mit einem hintersinnigen Lächeln dann immer wieder sagen, warum kommen Sie denn nicht zum Wohle Deutschlands, lassen Sie uns eine Koalition machen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann schützt die Brandmauer also alle Beteiligten vor dem Zerfall, auch die AfD, ja?
Ja, genau. Also die können nur froh sein, dass es die Brandmauer gibt. Klar, also wenn die CDU da geeint wäre, und das ist sie nicht, aber dann könnte sie natürlich diese Spaltung, die innerhalb der AfD vorhanden ist, vorführen. Aber die Möglichkeit sehe ich nicht.
Eines der Phänomene, die das Überspringen der Brandmauer verunmöglicht, Jedenfalls von Seiten der demokratischen Parteien ist die Nähe vieler AfD-Politiker zu Russland. Wie erklären Sie sich die Affinität zum Putin-Regime?
Also ich denke, das ist der gleiche Grund, warum es eine Affinität gibt zu Donald Trump oder auch zu Viktor Orban. Das ist letztlich einfach der Antiliberalismus. Also die AfD tritt an, um den Liberalismus zu bekämpfen. Und der theoretische Hintergrund ist, dass die liberale Gesellschaft einerseits die Menschen ja befreit von ihren Zwängen durch Tradition und Kirche und Familie und so weiter, aber dann andererseits neue Zwänge einführt, weil der Staat in die Lücke stößt, die da dort geschaffen ist. Also es soll zum Beispiel das Catcalling soll eine Straftat werden in Deutschland. Da sagt die AfD, das ist sozusagen im liberalen Staat eine Gängelung des Bürgers. Wir versprechen die Befreiung des Bürgers aus dieser liberalen Gängelung und deswegen reden ausgerechnet Antiliberale wie die AfD, reden immer von einer Befreiung. Und wer halt auch antiliberal ist, ist natürlich Putin. Er ist ein Diktator. Viktor Orban ist ein Antiliberaler und Donald Trump erst recht. Und so erklärt sich das einfach ideologisch. Und dann gibt es sicherlich noch manche, die behaupten, oder na, das ist auch erwiesen in der AfD, dass im Osten die Russlandfreundlichkeit größer ist als im Westen. Und das hat dann natürlich einfach historische Gründe, dass die Amerika-Nähe möglicherweise im Westen historisch größer ist und im Osten dann ein gewisses Verständnis da sein muss, offenbar in Bezug auf Moskau.
Also neben einer ideologischen Nähe gibt es dann auch eine taktisch begründete. Aber welche Folgen hat diese Russlandnähe dann für die politische Positionierung der AfD?
Ja, es ist auf der rationalen Ebene eine weitere Widersprüchlichkeit, denn wir haben es ja mit einer Situation zu tun, in der Russland uns offen bedroht. Also es gibt Vertreter der russischen Regierung, die reden auch über einen Krieg gegen Deutschland und stellen das in den Raum, Herr Medvedev auf Telegram oder wo auch immer. Und wir haben dann ausgerechnet eine sehr rechte Partei in Deutschland, die sich patriotisch nennt und die da irgendwie Verständnis hat und die dann auch so naiv argumentiert. Also dann sagt, lasst uns doch einfach Nord Stream wieder eröffnen und dann werden die Russen uns wieder brav das Gas liefern und die sich gar nicht vorstellen können, offenbar, dass Russland das zur Erpressung nutzt, obwohl es Russland war, die das Gas abgestellt haben, damals in der Absicht zu erpressen. Also es gibt diesen großen Widerspruch, der auch innerhalb der AfD nicht wirklich erklärt wird. Also wenn man in der AfD mit denen redet, die das kritisch sehen, was zum Beispiel der Vorsitzende Chrupalla macht, wenn er Putin verteidigt oder wenn er so ein Russlandverständnis bewirbt, dann wissen die auch nicht, was der Grund ist. Also die fragen sich das und haben keine Antwort. Und das macht die Sache wirklich mysteriös dann, finde ich.
Herr Bender, ich möchte eben noch mal zu einem Aspekt der Radikalisierung der AfD zurück, zu den internen Vorgängen. An diesem Wochenende gründet die AfD ja eine neue Jugendorganisation. Die alte hatte sich selbst auflösen müssen, weil sie auch als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde. Was gewinnt die Partei dadurch, durch so eine Jugendorganisation?
Ja, also sie gewinnt natürlich die Mittel, um neue Mitglieder zu werben, um den Nachwuchs zu formen. Und was jetzt geschehen ist, mit der Auflösung und der Neugründung, gewinnt die Partei eigentlich vor allem Kontrolle darüber, was dort passiert. Und diese Kontrolle hatte sie vorher nicht, weil die Jugendorganisation separat existierte, als Verein einfach. Und jetzt wird sie näher an die Partei herangeholt und ist dann Teil von ihr. Und dadurch hat dann die Parteiführung viel bessere Durchgriffsrechte und kann sozusagen auch unterbinden, wenn dort ein Eigenleben existiert. Und wenn man jetzt aber unterstellt oder meint, das wäre jetzt der große Ansatz zur Mäßigung, dann wird man sich, glaube ich, täuschen, denn es ist schon sichtbar geworden, dass es sehr viel personelle Fortsetzung gibt. Also das sind mitunter die gleichen Leute und es ist jetzt auch nicht erkennbar, dass die irgendwie geläutert sind und sagen, wir haben das damals falsch gemacht, wir müssen das jetzt viel bürgerlicher aufziehen und so weiter, sondern ich bin mal gespannt, wie das wird. Aber es ist jetzt, es zeichnet sich nicht ab, dass da eine große weltanschauliche Wende irgendwie ansteht bei der AfD-Jugend.
Also keine Änderung des Radikalisierungsmusters der AfD.
Ja, genau.
Wenn Sie heute auf die AfD blicken, wie stark beeinflusst die Partei die politische Kultur in Deutschland?
ja, immer stärker und auch immer mehr so, dass ich bemerke, wie Menschen auch müde werden, dadurch, dass es ja alles nicht funktioniert und natürlich auch eine Angst entsteht, wenn man sich jetzt überlegt, nächstes Jahr Sachsen-Anhalt, da ist vielleicht sogar eine absolute Mehrheit möglich für die AfD. Das löst ja auch Ängste aus bei denen, die die AfD nicht unterstützen. Und da beobachte ich, dass dann immer mehr auf diese Angst damit reagieren, weil die Angst muss ja irgendwo hin, man wird ja sonst verrückt. Ne? Und dann sagen immer mehr Leute, naja, das wird schon nicht so schlimm oder da wird bestimmt auch viel übertrieben oder da müssen wir doch mal sehen, ob das wirklich dann bergab geht. Und das ist, glaube ich, so eine Reaktion auf diese Sorge, die man ja nicht los wird, wo es auch keine Lösung zu geben scheint, dass man dann ausweicht in die Verharmlosung. Und das ist, glaube ich, was wir immer mehr noch erleben werden jetzt in den nächsten Monaten oder überhaupt, wenn die AfD immer stärker wird, dass es diesen Effekt gibt. Und dann ist es ja jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch noch so, dass es gesellschaftlich mit einer gewissen Ächtung verbunden ist, wenn man zum Beispiel Parteimitglied der AfD wird. Dann gibt es bestimmt Verwandtschaft oder Freunde, die da die Augenbrauen hochziehen und sagen, wieso hast du das denn gemacht? Und wir werden irgendwann, wenn das so weitergeht mit der AfD, wahrscheinlich einen Punkt erleben, wo es opportun wird, sich zu ihr zu bekennen, wo es opportun wird, auch in sie einzutreten. Und dann, glaube ich, werden wir eine Zeit erleben, wo ganz anders noch die Dämme brechen, als wir das uns jetzt vorstellen können.
Also der Test, den die AfD für unsere Demokratie bedeutet, der steht eigentlich noch bevor?
Ja, ich würde denken, dass dieser Sog erst einsetzt, wenn sie auch wirklich in die Nähe der Macht kommt, auch bundesweit. Und was wir überhaupt als Effekt haben und was wirklich unser System erodiert, ist jetzt einfach nur die Präsenz dieser Partei. Die nehmen so viel aus dem Kuchen weg, sozusagen aus dem Tortendiagramm der Wahlergebnisse, dass nur noch instabile Bündnisse möglich sind. Also wir haben jetzt eine große Koalition, die ist nur zustande gekommen, weil dem BSW 10.000 Stimmen ungefähr gefehlt haben. Wenn das BSW diese 10.000 Stimmen bekommen hätte oder in Zukunft eine andere Partei sie bekommt, dann sind nur noch Dreierbündnisse möglich, wie wir das bei der Ampel gesehen haben. Und die Ampel war ja nun wirklich der Beweis, dass solche instabilen Dreierbündnisse nicht dazu führen, dass die AfD verliert, sondern eher, dass die regierenden Parteien sich blamieren oder dass es Unruhe gibt, Chaos, Intrigen und was nicht alles. Also dieser Sog wird auch immer stärker. Also einfach nur dadurch, dass die AfD da ist und diese instabilen Bündnisse erzwingt und dann davon profitiert, dass diese Bündnisse so instabil sind.
Bei unserem ersten Gespräch über die AfD 2017, da haben Sie zur Gelassenheit im Umgang mit der Partei geraten. Würden Sie dazu heute auch noch raten?
Da habe ich meine Meinung geändert jetzt in den vielen Jahren dazwischen. Ich würde sagen, man muss diese Gefahr jetzt einfach für unser System sehr ernst nehmen und man muss wirklich sehr deutlich unterscheiden zwischen legitimen Forderungen rechter Politik, die immer in Ordnung sind in einer Demokratie, und dem Extremismus, der dort sicher vorhanden ist in der AfD, wo wirklich Reichsbürger Unsinn erzählen, wo die Menschenwürde von Menschen mit Migrationshintergrund explizit angegriffen wird, mit schlimmsten Beleidigungen und Deportationsfantasien und was nicht alles. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sich darauf besinnen muss, dass dieser Rechtsstaat und diese Demokratie wirklich nicht tatenlos dabei zusehen muss, wie sie abgeschafft wird, sondern Extremisten haben sozusagen als Parteien, die daran arbeiten, dieses System zu werden, gar keine Daseinsberechtigung in dieser Demokratie. Und wenn man der AfD nachweisen könnte, dass sie wirklich einen Plan hat, dieses System zu beseitigen, dann könnte man sie auch verbieten. Ich sehe das noch nicht, dass man diesen Plan nachweisen könnte. Das heißt, es ist noch zu früh für ein Verbotsverfahren. Aber als Gesellschaft muss uns klar sein, dass diese Option vorhanden ist und dass man auch daran arbeiten kann, Belege zu sammeln, die in diese Richtung führen.
Vielen Dank, Herr Bender. Der Journalist Justus Bender beschäftigt sich seit ihrer Gründung mit der AfD. Sein Buch »Was will die AfD? Eine Partei verändert Deutschland« ist gerade in einer aktualisierten und erweiterten Neuauflage erschienen. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.